fühle mich halt völlig verloren. Also ich habe keinen Halt, habe niemanden, wo mich so ein bisschen mal stützen könnte, außer mich selber. Und dadurch bin ich eigentlich durchgehend am Struggeln, wie ich jeden Tag überlebe, sage ich mal, mehr oder weniger.
Herzlich willkommen zu Stahl aber herzlich. Heute ist Tim bei mir. Tim beschreibt sich als orientierungslos und er befindet sich in einer Lebenskrise. Und ja, er leidet unter Depressionen schon sein Leben lang. Und wir schauen, was er tun kann, um sich aus diesem Stimmungstief zu befreien. Hallo Tim.
Hi.
Schön, dass du da bist. Und ja, wie immer bin ich gespannt, welches Thema hast du mitgebracht?
Ja, hi, danke für die Einladung erstmal. Mein Thema ist im Prinzip, ich stecke zurzeit so ein bisschen in einer Lebenskrise, beziehungsweise arbeite mich da zurzeit auch ein bisschen raus. Und der letzten Endes, der Auslöser dafür war die Trennung von meiner Ex-Freundin. Und dann bin ich so nach und nach da reingerutscht und kam, wie so oft, alles auf einmal. Und ja, genau, bin dann auch zwischendurch in der Psychiatrie gewesen, tatsächlich.
Also eine richtig krasse Krise.
Ja, genau.
Mit welcher Diagnose denn?
Also Depression letzten Endes, die wurde mir aber auch schon davor diagnostiziert. Also die habe ich schon mehrere Jahre letzten Endes.
Dann aber eher so latent, also dass du trotzdem noch irgendwie dein Leben gestalten
genau,
kannst.
Genau, das war dann immer eher so phasenweise, so ein Auf und Ab. Also immer so, dass ich es einigermaßen im Griff hatte. Mhm. Und jetzt war es dann wirklich so, dass ich mal richtig tief drin war und dann auch wirklich ja nicht mehr weiter wusste letzten Endes.
Wie war die Erfahrung für dich?
In der Psychiatrie?
Ja, überhaupt oder in so eine starke Depression reinzurutschen.
Es war sehr beängstigend, weil man das so in der Art noch nicht kannte. Also es ist jetzt nicht die allererste Krise natürlich in meinem Leben. Ich habe schon andere auch hinter mir und auch schon mal eine Trennung durchgemacht und alles. Allerdings, das war schon sehr ungewohnt und sehr beängstigend, weil man einfach nicht weiß, wie geht's jetzt weiter. Und gerade dieser Punkt, diese Orientierungslosigkeit, das ist jetzt mein Status, sage ich jetzt mal. Also weiß nicht so richtig, wohin, wie es weitergeht. Versuche zwar viele neue Dinge und mich so ein bisschen wieder fest zu etablieren im Leben, aber ja, ist irgendwie was, ich sage es immer so, ist was verloren gegangen.
Was ist verloren gegangen?
Lebensfreude würde ich fast sagen, ist das irgendwie kaputt gegangen. Auch wenn ich dann neue Dinge versuche oder neue Dinge ausprobiere, neue Hobbys zum Beispiel oder sowas. Die Leidenschaft, die ich vielleicht früher da mal hatte, das ist einfach weg. Also einfach kann ich gar nicht mehr so hervorholen.
Okay.
Genau.
Und ist das jetzt so Ausläufer der Depression oder hat dich das jetzt so erschüttert, das zu verarbeiten, dass dir das widerfahren ist, so eine massive Depression?
Ich glaube, das ist ein Ausläufer letzten Endes meiner Depression. Ich bin auch schon seit einem Jahr circa selber in Therapie gewesen, weil ich damals oder letztes Jahr an den Punkt Selbstwert mal rangehen wollte.
Ja.
Und da wurde dann auch letzten Endes die Depression rausgestellt. Und dann hat man auch dementsprechend natürlich weiter mal gegraben in der Vergangenheit und geschaut, wo kommt das alles her. Und die Trennung hat quasi Dinge getriggert, was halt schon von früher kommt, aus der Kindheit.
Und was ganz viel mit dem Selbstwert zusammenhängt.
Genau.
Also und du weißt auch oder spürst auch, dass diese depressiven Episoden, die du hast, im Grunde mit deinem Selbstwert zusammenhängen.
Definitiv, ja.
Ja. Genau, ja. Könntest du das mal explizit machen? Inwiefern ist der Selbstwert da so das Epizentrum von dem ganzen Geschehen? Also wenn du das mal so in konkreten Sätzen ausdrückst, wie das miteinander zusammenhängt.
Ja, also mein Selbstwert selber habe ich immer davon abhängig gemacht, was ich leiste in erster Linie und auch Beziehungen oder ich habe viel Selbstwert quasi in den Beziehungen gesteckt oder aus den rausgeholt so rum und das gar nicht von mir selber, also gar nicht, mich selber gar nicht so richtig angenommen bisher.
Ja.
Und ja, dadurch, dass dann halt mit meiner letzten Freundin, in die war ich sehr, sehr verliebt und da habe ich mir viel erhofft und ich habe mir da auch viel Selbstwert, glaube ich, rausgezogen. Und das so ein schlagartiges Ende mehr oder weniger war, ist es dann halt komplett in die Brüche gegangen.
Ja.
Das bisschen an Selbstwert, was ich noch hatte oder bisher immer hatte.
Ja.
Und ja, also ich habe irgendwie seit ich denken kann, würde ich eigentlich schon fast sagen, noch nie ein gutes Selbstwertgefühl gehabt. Mhm. Immer so ein Gefühl, ich bin nicht gewollt, ich bin nicht gut genug,
ja,
bin fehl am Platz, falsch auf der Welt. In dem Bezug dann auch das Gefühl von Einsamkeit ist ganz groß,
ja,
das auch schon immer quasi da ist, ja, seit ich denken kann. Und
genau, ja, und in diesem Lebensgefühl, das eigentlich von früher kommt, das beherrscht dich.
Genau, ja, ja. Also hab da jetzt schon viel Arbeit rein investiert und hab viel erkannt, aber die Gefühlsebene, die lässt sich leider nicht so einfach irgendwie umwandeln ins Positive, sage ich
mal. Ja, verstehe. Das heißt, du hast eine Menge falscher Botschaften von deinen Eltern bekommen?
Mhm, ja, ja, also
die haben irgendwie, die haben es verkackt, würde ich mal sagen.
Kann man so sagen, ja. Also ich habe das, also ich bin Scheidungskind. Meine Eltern sind geschieden, da war ich 3.
Mhm.
Also ja, relativ früh. Und mein Vater ist abgehauen. Der war dann erstmal eine Zeit lang nicht da. Meine Mutter war dann auch eine gewisse Zeit wohl nicht ganz da. Ich habe 2 ältere Geschwister, die haben dann sich um mich gekümmert, mehr oder weniger.
Mhm.
Generell eigentlich so ganz, mein ganzes Leben waren immer eher die meine Hauptbezugspersonen. Und ja, mein Vater hat sich halt nicht wirklich bemüht, irgendwie eine Beziehung aufzubauen zu mir oder zu meinen Geschwistern.
Und wie hast du das als Kind empfunden? Ich meine, wenn der Vater sich nicht bemüht, was war dein Gefühl oder deine Begründung als Kind, warum der sich nicht bemüht hat?
Letzten Endes, dass ich irgendwie nicht gut genug bin.
Genau.
Oder, ja,
du hast
nicht
es zu dir genommen, ne? Also
genau,
du bist schuld.
Ja.
Also du bist der Fehler, nicht dein Vater, der vielleicht einen Bindungsschaden hat. Ich sage das jetzt einfach mal so krass. Ich sage das auch gerne so krass, weil im Gehirn vermischen sich immer sonst so viele Sachen. Dann denkt man, bin ich vielleicht doch schuld. Also dieses Grundgefühl, ich bin der Fehler. Ja, in meiner wirklich langen, langen Arbeit als Psychotherapeutin ist mir immer klarer geworden und wird mir immer klarer, dass es im Grunde genommen auf ganz einfache Dinge hinausläuft. Und im Grunde genommen ist dieses Lebensgefühl, ich bin der Fehler, so ein ganz, ganz zentraler Satz oder so ein ganz zentrales Lebensgefühl, um das sich viele, viele andere Glaubenssätze ranken. Und dieses Ich bin der Fehler beschreibt einfach nur diesen Zustand, dass Mama und Papa okay sind, anders kann es ein kleines Kind ja nicht fühlen und wahrnehmen und ich der Fehler im System bin. Ein kleines Kind kann nicht fühlen und denken, Mama und Papa haben Erziehungsdefizite, eine Bindungsstörung, sind traumatisiert oder was auch immer. Also ist immer das Kind der Fehler. Und dieses Grundgefühl, irgendwie verkehrt zu sein, das kann sich halt in vielen Fällen einfach im Leben so einnisten dann. Und so auch bei Tim. Also, dass du für dich dadurch dieses Gefühl eingesogen hast, ich bin der Fehler, und ich denke ähnlich auch bei deiner Mutter.
Ja, genau, weil die hat sich, die war im Prinzip, der hat 3 Kinder, alleinerziehend, verständlicherweise völlig überfordert auch irgendwo, hat sich dann aber, oder ich würde jetzt rückblickend sagen, sie hätte sich halt Hilfe holen müssen
ja,
in dem Moment.
Klar.
Hat sie nicht getan und hat es dann, so gut es ging, sich durchgebissen und es irgendwie mit uns geregelt. Aber ich glaube, also bei meinen Geschwistern ist es eigentlich ähnlich. Wir haben alle 3 das Gefühl, wir können uns eigentlich nur auf uns selbst verlassen.
Mhm.
Und also ich besonders kann da jetzt für mich hauptsächlich ja nur sprechen. Und ja, da gibt es keinen anderen Menschen, der da irgendwie einen hilft oder auf den man sich verlassen kann einfach.
Ja, also und das heißt, du hast einen sozusagen einen richtigen Schaden auf dem Thema Verbundenheit bekommen.
Ja. Genau, definitiv.
Denn letztlich geht es ja immer darum, es geht eigentlich immer um so einen Mangel an Verbundenheit, auch bei allen anderen Erziehungsproblemen oder Bindungsproblemen, die die Eltern vielleicht so mit sich bringen, dass man als Kind so das Gefühl hat, gar nicht so richtig in der Verbindung zu sein.
Ja, ja. Genau.
Und das macht halt dieses einsame Gefühl dann auch.
Ja, und das ist, wie gesagt, auch so ein Gefühl, das permanent eigentlich so da ist. Mal mehr im Vordergrund, mal mehr im Hintergrund, je nachdem, ob ich mich vielleicht jetzt auch gerade gut ablenken kann oder auf andere Dinge irgendwie konzentrieren kann, sei es die Arbeit, Sport oder irgendwas anderes. Aber es ist immer da. Also, und ja, rückblickend betrachtet schon immer, seit ich denken kann einfach.
Mhm. Und das ist ja in Verbindung mit, also nicht nur ich bin einsam, sondern ich bin eigentlich selber schuld, dass ich einsam bin, weil ich bin ja der Fehler, mit mir kann man sich nicht verbinden.
Ja, richtig. Also ich bin auch der festen Überzeugung, dass es einfach nicht geht, obwohl ich natürlich auf der rationalen Ebene das verstehen kann, dass es nicht so ist. Also das Verstehen und das Fühlen ist ja immer so das Schwierige, das in Verbindung zu bringen. Und verstanden habe ich das schon lange, dass es nicht so ist eigentlich, also dass ich nicht falsch bin und eigentlich genug bin. Und aber ja, die Gefühlsebene, das ist irgendwie so ein Ding der Unmachbarkeit für mich.
Okay, also du fühlst dich da deinen Gefühlen sehr ausgeliefert.
Ja, ja. Also generell, ich fühle auch immer sehr viel und bin dann meistens, wenn es dann mal viel, also das war jetzt dann nämlich, als ich in die Psychiatrie gegangen bin, kurz davor, da war das so eine Situation, wo sehr, sehr viel eben hochgekommen ist und wo ich das nicht mehr richtig handeln konnte. Also wo ich es dann einfach auch nicht mehr selber kontrollieren konnte und dementsprechend ist halt dann der Schritt geschehen.
Nimmst du eigentlich Antidepressiva?
Nee, tatsächlich nicht. Hat mich auch gewundert, dass man in der Psychiatrie mir da nichts gegeben hat. Also die Begründung war letzten Endes, dadurch, dass ich noch jung bin und generell einen recht stabilen Eindruck mache, so, würden sie es mir nicht empfehlen. Ob es jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich selber nicht so genau. Ich weiß ja nicht, wie es ist, wenn man sie nimmt. Also ich habe jetzt, mein Problem ist ja auch zum Beispiel nicht, dass ich eine völlige Antriebslosigkeit hätte oder dass ich nicht funktionieren würde.
Die Stimmung ist halt im Arsch.
Richtig, ja. Also ich kann ganz normal...
Zwei Komponenten. Ja. Auch war Antidepressiva, Antriebssteigerung und Stimmungsaufhellung. Ja. Okay, ich glaube, das größte Problem ist, das sagst du ja eigentlich ganz deutlich, dass du aus diesem Lebensgefühl nicht rauskommst.
Richtig, ja.
Aus diesem Gefühl der Einsamkeit und diesem Verbindungsschaden.
Ja, genau.
Was hast du eigentlich als Kind so unternommen, um irgendwie dann doch mit deiner Mutter klarzukommen oder in der Umgebung klarzukommen? Also was waren so deine Strategien, um in der Welt klarzukommen unter diesen Bedingungen?
Flucht war tatsächlich. Also ich habe mich meistens zurückgezogen oder bin dann draußen unterwegs gewesen irgendwie immer.
Und aber zurückgezogen in welche Welten?
Ich habe viel gezockt oder irgendwann habe ich das für mich entdeckt und habe dann halt YouTube und gezockt und dann hat man sich da in die Welten so ein bisschen reingestürzt, was auch bis heute anhält. Wobei es jetzt ja ein Hobby auch wirklich geworden ist und das dann auch so in Ordnung ist. Aber ja, Flucht war so in sich kehren und einfach Isolation letzten Endes.
Ja, also das Autonome.
Ja.
Das hast du gut trainiert, also bist du auch nicht in die Verbindung gegangen.
Nee.
Wie ist das denn heute? Hast du Freunde?
Ja, wobei ich habe gute Freunde sogar, wobei ich mich auch da nicht so ganz verbunden fühle, auch wenn es von deren Seite aus immer wieder bestätigt wird. Ich habe einen guten Freund, meinen besten Freund, mit dem bin ich letzten Endes aufgewachsen. Der ist mein Nachbar gewesen damals und auch seit ich denken kann, kennt man sich halt. Aber das ist jetzt auch jetzt nicht so eine tiefgehende Freundschaft, wo ich sage, da fühle ich mich jetzt richtig fest verbunden mit.
Also du bist mit ihm aufgewachsen, ist ein Kinderfreund und trotzdem sagst du, es ist nicht so eine tiefgehende Freundschaft. Das muss man ja auch erstmal hinkriegen.
Ja. Ist irgendwie absurd, ja.
Ich würde jetzt aber gerne verstehen, was machst du, dass es nicht so tief geht? Also was hältst du zurück?
Das weiß ich tatsächlich nicht so genau. Also eigentlich wünsche ich mir ja so sehr letzten Endes eine tiefgehende Verbindung irgendwo, aber es ist, glaube ich, vor allem die Angst, wieder verlassen zu werden am Ende auch.
Ah, okay.
Und verletzt zu werden.
Okay.
Und genau.
Gut, und diese Grundangst ist da?
Ja.
Aufgrund deiner Vergangenheit, weil dein Vater ist ja auch gegangen und so weiter. Die Mutter war nicht verfügbar. Und deswegen erwartet dein Gehirn sozusagen, dass das Gleiche auch in der Gegenwart und Zukunft passiert.
Richtig.
Wurde dir auch gerade erst bestätigt durch deine Freundin, dass das passieren kann, aber diese notorische Erwartung ist da. Und diese Einschätzung beruht natürlich auch auf dem Selbstbild, das du von dir hast, dass du irgendwie der Fehler bist, dass du eben nicht in Ordnung bist.
Ja.
Und solange du daran glaubst, kannst du gar nicht etwas anderes denken, als dass du nicht liebenswert bist und dass keiner bei dir bleiben kann.
Ja.
Geht ja gar nicht.
Ja.
Wenn das dein Glaube ist, dann ist der ja erstmal so Unverrückbar.
Ja, fest verankert einfach, komplett. Ja.
Komplett fest verankert, ne?
Ja.
Und mit diesem Glauben, wie gestaltest du dann die Freundschaft zu deinem besten Freund? Also was ist es, was du nicht zeigst oder wo du dich nicht wirklich verbindest? Wie wirkt sich das aus?
Also wir sind, ich würde sagen, immer ein bisschen befremdlich zueinander.
Also, wie geht das, befremdlich zueinander sein?
Es ist immer so manchmal ein bisschen oberflächlich, sage ich mal. Man redet dann halt oft über die Arbeit oder gerade was in der Welt so passiert. Er ist schon für mich da und ich bin auch für ihn da. Und das ist auch, wir sind, glaube ich, uns beide da sehr, sehr dankbar gegenüber. Und wenn dann mal was ist, kann man sich auch immer melden. Das ist jetzt nicht so, dass man da gar keinen Rückhalt hätte.
Aber ihr bleibt auf der Sachebene.
Von meiner Seite aus, auf jeden Fall. Von seiner Seite aus weiß ich halt nicht so genau. Also er bleibt auch auf der Ebene. Vielleicht aber auch, weil ich halt auf der Ebene bleibe.
Okay. Ja. Und wenn du das nicht tun würdest, was würdest du ihm dann erzählen? Also wenn du jetzt offen wärst.
Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde gern irgendwie mal so generell meinen Freunden mehr Verstehen geben können, wie es mir geht, also wie es in mir drin aussieht. Was ich schon auch bei anderen Freunden immer wieder mal ein bisschen versuche und die da auch viel Verständnis zeigen können. Aber irgendwie kriege ich es nicht so richtig übermittelt. Also irgendwas stockt dann doch immer.
Okay, dann versuch das doch mal jetzt mir zu vermitteln.
Ja, es ist, also wenn ich so in mich selber reinschaue, dann ist es im Prinzip so eine riesen leere Verbundenheit und in Verbundenheit mit Einsamkeit. Also diese zwei, ich weiß nicht, ob Leere eine Art Gefühl sein kann, aber dieses Empfinden dafür ist eben da. Und das löst die Einsamkeit letzten Endes aus. Und eigentlich würde ich mich, also fühle mich halt völlig verloren. Also ich habe keinen Halt, habe niemanden, wo mich so ein bisschen mal stützen könnte, außer mich selber. Und dadurch bin ich eigentlich durchgehend am Struggeln, wie ich jeden Tag überlebe, sage ich mal, mehr oder weniger. Und ich mache es dann zwar immer, aber eigentlich kann ich gar nicht mehr und will auch gar nicht mehr, sagen wir mal so rum.
Ach je. Also es ist ja schon ziemlich depressiv. Ja, Tim hat ja erwähnt, dass er unter Depressionen leidet, schon sein Leben lang. Und ja, Depression ist im Grunde eine Volkserkrankung. Das heißt, ziemlich viele Menschen sind davon irgendwann mal in ihrem Leben betroffen. Und es gibt verschiedene Formen der Depression, vor allen Dingen leichtere und schwerere Formen. Allen gemeinsam von der Symptomatik her ist eben eine verminderte Konzentrationsfähigkeit, mangelndes Selbstwertgefühl. Schuldgefühle sind sehr zentral, also das Gefühl, irgendwie schuld zu sein. Dann natürlich, das sehen wir bei Tim auch wunderbar, auch noch im Verlauf des Gesprächs, Schwarzsehen und Pessimismus. In schlimmeren Fällen natürlich auch Gedanken oder Absichten, sich das Leben zu nehmen, beziehungsweise manchmal gelingt das ja leider auch. Schlafstörungen sind sehr häufig bei Depressionen, also häufig Durchschlafstörungen. Das heißt, man schläft noch ein, aber wacht dann zu viel auf und hat dann Grübelzwänge, also viel Grübeleien ist auch ein typisches Merkmal einer Depression. Und entweder Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust, manchmal aber auch das Gegenteil, dass man eben viel isst und zunimmt. Leitsymptom ist natürlich die gedrückte Stimmung. Und eben auch häufig, und das zieht die Betroffenen am meisten runter, Gefühle von Leere. Also, dass man im Grunde überhaupt nichts mehr fühlt. Und wenn ich nichts mehr fühle, dann erscheint mir das Leben natürlich auch sinnlos. Weil die Gefühle fehlen, um ja überhaupt Lebenslust und Lebensfreude zu empfinden. Und damit einhergeht dann natürlich auch ein starker Interessenverlust und Antriebsmangel. Bei sehr schweren Depressionen, der sogenannten Major Depression, ist ein enormer Antriebsmangel. Also die Menschen können eigentlich morgens gar nicht mehr aufstehen, sie bleiben im Bett liegen. Und diese Symptomatik, die ich eben beschrieben habe, ist eben extrem massiv. Bei der Major Depression hast du eben einen massiven Antriebsmangel und massive Gefühle der Leere. Deswegen ist es bei der Vergabe von Antidepressiva auch so wichtig, in schweren Fällen, dass man zuerst die Stimmung aufhält und dann den Antrieb steigert, Weil wenn erst der Antrieb gesteigert wird und die Stimmung aber noch nicht okay ist, dann haben die Betroffenen genügend Antrieb, um sich das Leben zu nehmen. Was sie nämlich in dem ganz schweren Zustand der Major Depression nicht haben. Also sie schaffen es noch nicht mal mehr, sich umzubringen. Und deswegen ist das da bei der Medikamentenvergabe sehr wichtig. Warum übrigens die Psychiaterin oder die Psychiater dem Tim keine Antidepressiva verschrieben haben, kann ich tatsächlich nicht beurteilen, weiß ich nicht. Falls ihr selbst euch wiedererkennt und sagt, ich selbst leide unter einer Depression oder immer wieder unter depressiven Verstimmungen, sucht euch bitte Hilfe. Es gibt viele Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen, aber auch erste Anlaufstellen und die zeigen wir auch in den Shownotes. Wie schaffst du es denn dann so am Leben zu bleiben?
Also ich habe früh eben gelernt, alleine klarzukommen. Ich bin auch recht früh ausgezogen und habe dann mich, glaube ich, dadurch, ich habe mich viel abgelenkt letzten Endes. Also,
aber es scheint ja auch ein Überlebenswille da zu sein.
Ja, ich glaube, es war immer so ein bisschen auch die Hoffnung vielleicht, dass es mal besser wird. Mhm. Dass es irgendwie, wenn ich das eine geschafft habe, dann wird es mal besser oder wird es gut. Dann habe ich das vielleicht geschafft und es war trotzdem nicht gut oder wurde nie wirklich besser, das Gefühl. Und habe ich mich quasi von Ding zu Ding gehangelt, ob es eine Beziehung jetzt war oder ob es jetzt beruflich was war oder schulisch oder was auch immer. Irgendwie immer wieder was Neues gemacht, weitergemacht und in der Hoffnung, dass es irgendwann mal besser wird. Und glaube, viel von mir selber dann in der ganzen Zeit weggedrückt. Also ja, so unbewusst weggedrückt.
Verstehe. Aber du hast einen ganz guten Job?
Ja, ja. Also ich bin nicht hundertprozentig glücklich, sage ich mal, weil es noch nicht so ganz das ist, was ich vielleicht machen will, aber es passt gerade relativ gut und da gibt mir auch viel Halt, weil ich mich da eben auch gut konzentrieren kann und da ich habe ein gutes Team, wo ich arbeite und fühle mich da wohl.
Das hört sich gut an. Also genau. Gibt es auch Lebensbereiche, die eigentlich gut sind?
Ja, also beruflich hat bei mir eigentlich immer alles relativ gut funktioniert, würde ich jetzt so sagen. Habe immer mein Ding durchgezogen, habe relativ früh gewusst, ich will auf jeden Fall eine Ausbildung machen, habe dann eine Ausbildung gemacht und habe dann später dann doch noch studiert auch, obwohl ich das früher nie gedacht hätte. Und habe dann halt mir so nach und nach ein bisschen was aufgebaut und einfach auch auf so ein Bauchgefühl meistens eher entschieden, was ich jetzt machen möchte.
Also beruflich funktioniert es.
Ja.
Kannst du das mal gerade spüren, wie sich das anfühlt, dass du beruflich das gut hinkriegst und dass du auch studiert hast und dass du da im Grunde erfolgreich bist und dich auch wohlfühlst? Kannst du das mal versuchen zu fühlen, gerade für diesen Moment?
Ja, also es fühlt sich im ersten Moment gut an, aber dann kommt auch sofort wieder der Selbstzweifel so ein bisschen, dieses ich bin nicht gut genug.
Okay.
Kommt da ganz schnell wieder in den Vordergrund. Auch in der Arbeit, obwohl ich weiß, dass ich eigentlich eine gute Arbeit mache und es auch bestätigt bekomme. Das Gefühl kommt dann, vermischt sich dann schnell. Also im ersten Moment ist es so eigentlich ein ganz gutes Gefühl, wo ich auch stolz drauf sein kann, dass ich das so geleistet habe. Aber ja.
Das okay, und dieser Zweifel, ich bin nicht gut genug, das ist ja im Grunde genommen der Zwerg, der in dir hockt, der eigentlich dein Leben so ein bisschen versaut.
Ja, das beschreibt es gut.
Oder?
Ja, der also, die ganze Zeit hämmert so ein bisschen. Und
wenn ich dir so zuhöre, denke ich, im Grunde läuft es alles auf einen Glaubenssatz zusammen.
Ja.
Ich bin nicht gut genug, ich bin der Fehler und vielleicht noch Schlimmeres. Ja, ich würde sogar sagen, auch Wertlosigkeit. Ich bin nichts wert.
Ja.
Und bei deiner Vorgängerin, mit der ich eben gesprochen hatte, ging es so weit, ich darf nicht leben.
Das kann ich, also das war zum Beispiel der Grund, warum ich in die Psychiatrie gekommen bin, weil ich wirklich letztendlich Suizidgedanken hatte und die auch schon früher hatte. Also irgendwann mit 12 oder so war das, glaube ich, das erste Mal.
Und das sind natürlich ganz, ganz frühe Erfahrungen, die ja zugrunde liegen. Ich denke auch in den ersten 2 Lebensjahren, wo du gar keine Erinnerung mehr dran haben kannst. Das ist schon alles, ich denke, deine Kindheit, wir sind ja jetzt da nicht ins Detail eingestiegen, glaube ich, ist jetzt hier im Moment auch gar nicht so der gute Rahmen, ist irgendwie, das hat so einen traumatischen Beigeschmack, würde ich mal sagen. Ich glaube, wir sind da so ein bisschen im Bereich von Trauma, ne?
Ja, also das hat mir auch mein Therapeut so.
Genau, und deswegen ist es auch super gut, wenn du weiter Therapie machst und vielleicht auch eine Traumatherapie.
Ja.
Ich möchte jetzt einfach in diesem Gespräch versuchen, weil das können wir ja hier jetzt nicht alles aufrollen und aufarbeiten, an diesem Kern von ich genüge nicht. Mhm. Also an diesem tiefsitzenden Lebensgefühl, irgendwie wertlos zu sein, im Grunde auch nicht gar nicht da sein zu dürfen.
Ja. Ja.
Der ja falsch programmiert ist. Programmierschaden. Gehört zu deinen Eltern. Ist dir das eigentlich klar?
Ja,
dass also es gar nichts über dich aussagt, 0, nichts.
Das Wissen ja, also mir.
Gar nichts, ne? Ja. Das ist überhaupt völlig willkürlich.
Ja.
Aber irgendetwas in dir will daran festhalten.
Ja.
Und das, denke ich, ist der wichtige Punkt. Also, weil letztlich macht unsere Psyche nichts, so komisch es klingt und so paradox es scheinen mag, aber wovon sie nicht irgendeinen Gewinn hat.
Ja.
Weil du bist ja ziemlich reflektiert, du bist intelligent, du hast schon Psychotherapie gemacht oder machst es noch. Dir ist ja klar, dass deine Programmierung eine Bullshit-Programmierung ist.
Richtig, ja.
Das weißt du, ne?
Ja, das weiß ich.
So, und trotzdem kommst du nicht aus der Nummer raus.
Ja.
Jetzt müssen wir einfach mal da hinschauen, was hast du davon? Irgendwas musst du davon haben.
Also ich denke, es wird halt am Ende damit zusammenhängen, dass ich ja die Kontrolle darüber, also dass ich versuche, die Kontrolle zu mir zu nehmen. Weil wenn ich ja den Fehler bei mir suche, kann ich ja, oder wenn ich sage, ich bin der Fehler, dann könnte ich mich ja ändern und dann wäre ich wieder gut genug.
Also, genau.
Ja, Kontrolle letzten Endes. Beziehungsweise der Versuch, Kontrolle darüber auszuüben.
Ob man dich ablehnt oder nicht.
Ja.
Denn wenn du der Fehler bist, brauchst du dich nur anzustrengen.
Richtig.
Beziehungsweise kannst du deinen Selbstschutz der Autonomie und der einsamen Insel aufrechterhalten.
Ja, ja.
Und es gibt ja dadurch Sicherheit. Sicherheit und Kontrolle.
Genau, ja. Ja. So würde ich das, oder so habe ich das für mich so ein bisschen auch rausgefunden bisher.
Mhm. Und wie würde es sich anfühlen, wenn du zulassen würdest, was du ja eigentlich im Kopf schon weißt, also auch emotional zulassen würdest, dass du okay bist, so wie du bist und dass du so sein darfst, wie du bist, mit allem, was dazugehört, auch mit deinen depressiven Episoden und was wäre dann?
Ich glaube, ich würde dann, also ich stelle es mir so vor, dass es so ein bisschen einen inneren Frieden vielleicht gibt oder ein bisschen eine Ruhe, innere Ruhe mehr.
Ja.
Was ich mir eigentlich sehr wünsche, weil es immer so viel Chaos ist.
Ja, und warum entscheidest du dich dann nicht dafür?
Ich versuch's.
Ja, aber warte mal, wir haben hier zwei Motive, also oder ein starkes Kontrollmotiv, hast du eben gesagt. Das ist, warum du letztlich dran festhältst. War im Grunde, also das finde ich ja immer so das Allerkrasseste und ich glaube, das geht unheimlich vielen Leuten so, also mit allen möglichen Leuten. Ich habe dich hier gegenüber sitzen. Ich höre dich reden, ich sehe dich. Und ich denke, was für eine Potenzialverschwendung und Lebensverschwendung, dass du an so einen Scheiß glaubst.
Ja, das ist
total unnötig.
Ist eigentlich.
Also ich denke einfach, hör doch auf, an den Scheiß zu glauben. Denk doch, dass du völlig in Ordnung bist. Du bist auch total sympathisch, kommst super sympathisch rüber. Es gibt überhaupt keinen Grund, dich nicht zu mögen. Was soll das? Warum lässt du das nicht bleiben? Also warum lehnst du dich nicht zurück und sagst, ich bin in Ordnung? Wo ist das Handicap? Wo ist der Widerstand?
Das versuche ich rauszufinden und ich finde es halt nicht. Und irgendwo, also es ist halt, ich glaube, wenn ich wirklich loslassen würde, müsste ich ja letzten Endes erstmal vertrauen, oder dadurch müsste ich Vertrauen entwickeln können, dass halt auch alles gut wird irgendwie.
Wird nicht alles gut.
Aber, ja.
Wird nie alles gut.
Ja, ja. Und das ist, halt, und das ist ja, und das ist, glaube ich, so der Punkt, warum ich es dann nicht mache.
Nein, du müsstest nur Vertrauen darin entwickeln, dass du es überlebst, wenn es nicht gut wird.
Ja, okay.
dass alles gut wird, das kannst du vergessen. Das Leben ist voller Gefahren und voller Krisen. Es ist
ja, leider.
Oft hinterhältig, ungerecht und gemein. Ja. So, dazwischen müssen wir halt gucken, dass wir die guten Phasen wirklich genießen, das Beste draus machen und dass, wenn es nicht gut ist, dass wir es irgendwie überleben.
Ja. Wobei ich sagen würde, diesen Überlebensmodus habe ich ja schon die ganze Zeit. Also
nicht Überlebensmodus, sondern das tiefe Vertrauen, wenn du loslässt, wenn du deine Kontrolle über deine Glaubenssätze, ich bin wertlos und so weiter, loslassen würdest und stattdessen realistische, positive Glaubenssätze wie ich darf sein, ich genüge, ich darf so sein, wie ich bin, ich darf Fehler machen. Also du hast ja, wie jeder andere Mensch auch, du hast deine Stärken, du wirst auch ein paar Schwächen haben, das ist völlig normal. Und was unterscheidet den Menschen mit Selbstwertgefühl von dem Menschen, der wenig Selbstwertgefühl hat? Der mit Selbstwertgefühl mag sich mit seinen Schwächen oder kann damit leben. Und der ohne Selbstwertgefühl denkt immer, er müsste perfekt sein.
Ja.
Sonst hat er keine Existenzberechtigung. So.
Ja, Perfektionismus letzten Endes.
Ja. Genau, also ist eigentlich nur die kleine Brücke, über die du gehen müsstest, dir zu erlauben, dass du eben auch Fehler machst oder eben auch nicht perfekt bist wie kein anderer Mensch. So. Und über diese Brücke magst du irgendwie nicht gehen. Obwohl dir theoretisch alles klar ist. Also brauchen wir diesen emotionalen Gain, diesen Gewinn, den hast du eben gesagt, Kontrolle.
Ja.
Ja. Beziehungsweise mangelndes Vertrauen, logisch.
Ja.
Na, wer kann nicht vertrauen, nicht vertraut, muss kontrollieren.
Ja, genau. Ja.
Und was du bräuchtest, wäre dieses Vertrauen von?
Ja, von, dass ich es pack, letzten Endes. Oder dass ich es überlebe. Dass es funktioniert. Oder, ja.
Vielleicht auch einfach tatsächlich nur, dass du da sein darfst.
Ja, das, ja.
Ich frage mich gerade, wenn du hier nachher aus diesem Gespräch rausgehst. Wir haben heute einen relativ sonnigen Tag.
Ja, tatsächlich.
Genau. Was so schwer für dich daran ist, hier rauszugehen und einfach zu sagen, ich darf da sein und es ist eigentlich gerade ganz schön hier.
Ja, wenn ich so drüber nachdenke, ist es ja eigentlich total simpel.
Ist es auch.
Ja, wie, wenn ich das jetzt so beschreiben müsste, ist es wie, als ob mich jemand am Kragen hält und zurückhält. So, dieses, also wirklich dieses.
Eigentlich brauchst du ja nur eine Sache erstmal zu tun. Dir die Erlaubnis zu geben, das Leben zu genießen.
Ja.
Weil beruflich kommst du klar, du hast eigentlich gar nicht so viele Jobs, ehrlich gesagt. Rein mal jetzt, ich sehe das, ich gucke ganz pragmatisch auf dich und denke, was hat dieser junge, attraktive, sympathische Mann eigentlich für ein Problem, dass er nicht einfach sagt, das Leben ist auch schön und ich darf es auch genießen.
Ja, es ist so eine gute Frage eigentlich jedes Mal, ja. Es ist die, auf die ich keine Antwort finden kann. Oder auf die ich einfach keine Antwort finde. Das. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt mein Leben noch nie in irgendwann an Punkten noch nie genossen hätte oder so.
Dann wärst du nicht mehr im Leben.
Richtig. Es gab ja durchaus schöne Momente auch.
Genau. So, was können wir jetzt machen? Was bewirkt der Satz in dir, wenn du ihm mal versuchst, innerlich in deinem Gefühlsleben Resonanz zu geben, ich darf das Leben genießen.
Das ist ein Widerstand. Also.
Welcher Art?
Es kommt dann sofort so, nee, ist nicht so. Also.
Mit welcher Stimme? Also wer sagt das? Ist nicht so. Was ist denn das für ein Bullshit?
Ich finde die Beschreibung so ein kleiner Zwerg eigentlich ganz gut, wie so ein kleiner Zwerg, der einfach sagt, nee, muss was tun, dass du musst irgendwas Aktives tun, dass das Leben lebenswert wäre oder dass du was wert bist und du kannst es nicht einfach mal ausruhen und genießen, geht nicht. Sondern du musst erst das und das erreichen, erst dann wirst du eine
Kontrolle, 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 Kontrolle.
Ja. Ohne Ende.
Was müsstest du tun, für 5 Minuten das Leben zu genießen?
Hm.
Also ich male dir jetzt mal ein Bild auf. Mhm. Es kommt jetzt der Frühling. Jetzt stellen wir uns mal vor, noch ist es ein bisschen kühl. Mhm. Aber jetzt stell mir vor, du hast so den ersten richtig warmen Frühlingstag. Und du setzt dich irgendwo auf eine Bank in einem schönen Park oder so und genießt einfach mal die erste Sonne so. Diese warmen Sonnenstrahlen. Ist das überhaupt ein schönes Bild für dich?
Ja, doch, auf okay. jeden Fall. Ja. Sonst, ich mag den Frühling auch
zum Beispiel. Sonst taugt es ja. nicht, das Bild. Gut, also ist ein schönes Bild für dich. Diese 5 Minuten zu genießen auf der Bank. Was spricht dagegen?
Also eigentlich gar nichts.
0,0 nichts. Und was könntest du aktiv tun, um es zu genießen? Also innerlich aktiv, also vom Inneren her. Also du sitzt auf der Bank. Du magst den Frühling. Du siehst jetzt auch die ersten Tulpen und was alles so zum Frühling gehört. Die Blumen und die schöne Luft. Und ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob du Hunde magst oder so. Vielleicht spielt da noch ein süßer Hund im Park und du guckst ihm so zu und weißt du so. Und du atmest so durch und sagst einfach mal, oh, ist das schön gerade.
Hm. Ja, also stelle ich mir sehr schön vor.
Ja.
Und eigentlich ist es dann einfach mal vielleicht kurz durchatmen und halt in dem Moment dann kurz, also wirklich achtsam zu sein. Also dass man gar nicht mal...
Aha, gutes Wort, achtsam, nämlich ja. im Hier und Jetzt, ne?
Ja, genau. Ja.
Du bist ja permanent in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Also im Hier und Jetzt, sehr guter Tipp. Achtsam. Ja. Einfach mal hier und jetzt da sein.
Genau, ja.
Und dir die Erlaubnis geben, das Leben zu genießen.
Ja. Also wirklich dann halt auch loslassen und ja, die Erlaubnis
einfach
geben.
Einfach nur sein.
Sein, ja. Ja. So einfach und doch so schwer irgendwie.
Nee, eigentlich ist es einfach.
Ja.
Und zu vertrauen, dass die Parkbank dich trägt, dass die Sonne scheint und dass die Welt in diesem Moment auch sicher ist.
Hm.
Du musst nichts kontrollieren. Die Welt ist sicher, kann dich auch keiner angreifen.
Ja. Ja, das Vertrauen, ich glaube, das ist halt, also Kontrolle loslassen, Vertrauen, das ist so ein Riesenpunkt.
Ja, weil dein Gehirn ständig mit Angriff rechnet. Und ja. Zurückweisung.
Ja.
Und du bist wie im Krieg, wie so ein Guerillakämpfer, der immer um die Ecken schleicht und guckt, wo der nächste Feind ist, in sprungbereiter Wachsamkeit, bloß jede Gefahr zu wittern, weil jeder Fehler könnte tödlich sein.
Ja, das beschreibt sehr gut.
Genau.
Ja.
Aber der Krieg ist schon lange vorbei. Der Krieg war Mama und Papa, der hat schon lange aufgehört, dein Gehirn hat es nur noch nicht gemerkt.
Mhm.
Die Welt da draußen ist nicht Mama und Papa.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen eigentlich das Absurde, weil ich jetzt schon so lange von denen eigentlich weg bin und mein Leben ja schon weitestgehend selbst gestaltet habe und trotzdem irgendwie da nicht ganz...
Ja, du bist immer noch komplett in dieser Vergangenheit ja. verhaftet und deswegen ist es so wichtig, dass du ins Hier und Jetzt kommst und dir im ersten Schritt mal die Erlaubnis gibst, das Leben zu genießen.
Mhm.
Einfach nur Lebensfreude zu spüren.
Ja.
Das wäre für dich, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt und eine Aufgabe, die zu bewältigen ist. Das ist nicht so groß wie das ganze Selbstwertgefühl. Da bist du ja eh dran.
Ja.
Na?
Ja.
Aber einfach ins Hier und Jetzt zu kommen und dich am Leben zu freuen und dir immer wieder die Erlaubnis zu geben, dass du leben darfst, dass ja. die Welt heute sicher ist für dich. Ich rede nicht vom internationalen Konfliktgeschehen, ich rede für ja. dich, wo du dich gerade befindest, wie jetzt in Trier. Und darfst auch noch einen Schritt weiter gehen, einfach dann zu sagen, ich bin okay. Bam. Und diese Genussmomente herstellst und in dein Erleben reinkriegst, dass du wirklich dich, wenn du was isst, dass du es schmeckst und es genießt.
Ja.
Wenn du durch die Stadt läufst, dass du mit offenen Augen durch die Stadt läufst und guckst, was gibt es da zu sehen und nicht denkst, ich bin der Fehler und alle sehen mich.
Ja, das ist auch so ein Ding. Also ich fühle mich durchgehend beobachtet eigentlich.
Ja.
Obwohl
weißt du, was
ist.
Du damit tust? Du nimmst dich viel zu wichtig.
Ja, wahrscheinlich.
Interessiert kein Schwein. Ja, Tut mir leid.
Es ist so.
Ist so. Du nimmst dich viel zu wichtig.
Ja.
Ja, vielleicht ist die eine oder der andere von euch aufgeschreckt, als ich eben so dem Tim so ein bisschen reingeballert habe, nimm dich nicht so wichtig, weil es ganz häufig ist in therapeutischen Ansätzen, im Coaching und nimm dich wichtig, du bist wichtig, um eben gegen dieses labile Selbstwertgefühl irgendwie anzuarbeiten. Aber das mit dem Wichtignehmen hat halt seine zwei Seiten, denn gerade sehr unsichere Menschen wähnen sich immer im Fokus und im Zentrum der Aufmerksamkeit anderer. Und auf dieser Ebene nehmen sie sich zu wichtig. Und dann kann es unheimlich heilsam sein, sich mal zu vergegenwärtigen, ich bin ja gar nicht so wichtig. Jetzt sage ich euch mal was Kleines, Persönliches, Anekdotisches. Mein Vater hat immer gesagt, die meisten Menschen nehmen sich viel zu wichtig. Die denken, wenn sie im Restaurant auf die Toilette gehen, jeder wird nach ihnen gucken. Aber das interessiert doch überhaupt keinen Menschen. Und das war für mich als Jugendliche ist man ja leicht da mal unsicher oder fühlt sich beobachtet und überhaupt noch nicht so parkettsicher. Immer ein haltspendender Satz, um eigentlich sicher aufzutreten, weil ich mir gesagt habe, so wichtig bist du gar nicht, das interessiert keinen. Also man kann diesen Satz auch sehr, sehr positiv anwenden. Das kommt aus deiner Guerilla-Kriegsgehirnberechnung.
Mhm.
Du bist im falschen Spiel, im falschen Computerspiel. Du spielst doch so gerne.
Ja.
Du bist einfach im falschen Spiel hier in der Realität, ja?
Ja.
Es wird Zeit, dass du mal das Spiel veränderst. Ja, und das ist ja nur in deinem Kopf.
Ja, dieser Kampf beschreibt es, finde ich, extrem gut, weil es halt immer so ein, also ich habe zum Beispiel auch dein Buch durchgearbeitet und das hat mir schon mal geholfen zu verstehen, wer agiert denn jetzt gerade? Ist jetzt gerade das Schattenkind, ist jetzt gerade Sonnenkind oder ist jetzt gerade das Erwachsene nicht, wo da die Kontrolle hat? Aber es ist halt immer so ein Kampf irgendwie. Alle drei kämpfen.
Genau. Und ich finde, weil dann bist du natürlich auch viel im Kopf.
Ja, sehr viel. Ja.
Und wie gesagt, wir zwei haben hier dieses eine Gespräch. Wir können jetzt nicht dein ganzes Leben aufräumen. Müssen wir auch gar nicht. Ja. Ich glaube, dass der Schritt, dir die Erlaubnis zu geben, das Leben zu genießen und das ab jetzt als deine einzige Hauptverpflichtung im Leben ansiehst, diese Momente herzustellen und bewusst wahrzunehmen im Hier und Jetzt.
Mhm.
Und in dem Moment auch das Vertrauen zu spüren. Ich nehme nochmal dieses Bild, und das nehme ich jetzt einfach als Metapher für viele andere Situationen. Auf der Parkbank kann dir nichts passieren.
Hm.
Und du bist auch nicht so wichtig, dass alle Leute sich Gedanken darüber machen würden, wo jetzt bei dir der Fehler ist. Du bist nur so wichtig in deiner eigenen Wahrnehmung, weil du deine innere Kamera immer auf dich selber richtest. Und damit bist du permanent der Mittelpunkt der Welt.
Ja.
Ja, das ist ja auch deine Kontrollmethode. Wir nennen das Automonitoring in der Psychologie.
Okay.
Das heißt, dass wir innerlich immer die Kamera auf uns richten und uns filmen.
Ja.
Wie stehst du wieder da? Wie siehst du überhaupt aus? Was ritzt denn da wieder für ein Zeug? Die anderen denken jetzt bestimmt das, bla bla bla. Ne? Ja. Das ist Automonitoring.
Ja.
Und dadurch nimmst du dich so wahnsinnig wichtig im negativen Sinne, weil du immer meinst, alle würden auf dich gucken und denken, was ist denn das für ein komischer Vogel?
Mhm.
Schwenk die Kamera und guck dir lieber die Welt da draußen an. Das ist viel spannender.
Hm. Ja, ich glaube, ich habe auch leider sehr viel verpasst schon dadurch.
Ja, das klar, weil du ja natürlich, dir geht ja permanent das Hier und Jetzt verloren.
Ja.
So, also versuch ganz bewusst immer wieder dich ins Außen zu kriegen, ins Hier und Jetzt und da draußen die Welt wahrzunehmen und dir immer wieder bewusst zu machen, jetzt in diesem Moment bin ich sicher und ich darf hier sein und ich darf leben und ich darf auch genießen.
Hm. Ja, was ich mich da immer frage, gerade zum Punkt Vertrauen fühlen, ich weiß halt gar nicht, wie soll sich das denn anfühlen oder wie fühlt sich das denn an? Das ist halt, auch wenn ich mit Freunden über sowas rede und dann der Punkt Selbstwert, man soll sich selbst lieben oder selbst annehmen, wie auch immer, dann frage ich immer so, ja, verstehe ich, aber wie soll sich das denn anfühlen? Ich habe keine Ahnung.
Ja, weil dir, ich denke, dir fehlt halt ja auch Urvertrauen. Also du hast es einfach nicht drin abgespeichert. Ja. Deswegen würde ich es einfach nicht so groß machen. Okay. Sondern einfach nur, also im Moment würde ich es gar nicht so groß machen, sondern wenn du irgendwo mit Freunden bist, spür einfach mal, ey, hier fühle ich mich gerade sicher. Hier passiert mir jetzt nichts.
Okay.
Mhm. Und irgendwie ist es auch nett, mit denen zusammen zu sein.
Also gar nicht so ein riesen...
Mach es nicht so groß.
Ja. Ja.
Versuch einfach nur im Hier und Jetzt zu sein. Oh, und das Getränk, was ich gerade trinke, das schmeckt mir wirklich gut. Oh, das Essen ist irgendwie auch lecker. Und es ist irgendwie jetzt schön, mal hier zu sein.
Ja.
Und dann konzentrier dich auf die Gespräche da, was gerade passiert. Ja. Geh raus aus dem Automonitoring. Und wenn du dich ertappst, dass du wieder so am Monitoren bist, sag dir, komm, ich schwenke jetzt die Kamera, hier kann mir nichts passieren, ist gut.
Mhm, verstehe, okay.
Wenn du hier rausgehst, dann geh mal bewusst hier die Straße lang oder wo immerhin du musst oder vielleicht gehst du auch noch in die Innenstadt.
Ja.
So, nimm es einfach bewusst wahr, hier bin ich sicher, ist okay. Der Tag heute ist schön, Punkt. Ich darf hier sein, ich gehöre dazu.
Mhm.
Der ist auch nicht schlecht, ich gehöre dazu, der ist mir gerade eingefallen. Ich darf hier sein, ich gehöre dazu.
Ich gehöre dazu.
Ja. Genau. Das wirkt gegen deinen Bindungsschaden. Ich darf hier sein, ich gehöre dazu. Fertig, aus. Und dann hier sein.
Ja. Ja, also ich stelle es mir also immer gut vor oder stelle es mir schön vor, ist halt, ja.
Mach es.
Muss halt
du hast
machen.
Es bisher
ja.
nicht gemacht.
Ja, das ist halt das Problem.
Na, also ich glaube, was ich dir jetzt sage, das hast du noch überhaupt nicht versucht, so wie ich es jetzt sage,
das
oder?
Stimmt.
Das ist neu.
Ja.
Also brauchst du nicht sofort schon wieder zu resignieren, bevor du überhaupt angefangen hast, ja?
Ja.
Und es ist stinkeinfach.
Ja.
Es ist nicht viel. Es ist einfach nur, es ist nichts Großes.
Nee.
Ich sage nicht hier dann selbst, aber sage einfach nur, ich darf hier sein, ich gehöre dazu. Und ich bin sicher gerade. Und dann genieß mal.
Hm.
Weil wenn du nicht genießt, machst du die Welt nicht besser. Es ist sinnlos.
Ja, richtig.
Hm. Kannst du aufgeben, das Verhalten. Ist vollkommen sinnlos.
Hm.
Du schützt dich auch nicht. Es ist kein Selbstschutz, nicht zu genießen. Es ist überhaupt keine Beschützung. Automonitoring ist auch kein wirklich guter Selbstschutz.
Hm.
Verpasst da draußen viel und ist besser, mal da draußen zu gucken, was da so los ist.
Ja, das, was ich mich da, also wo ich dann auch, wenn ich jetzt so das mehr praktiziere oder überhaupt mal praktiziere, inwieweit hilft es denn eventuell dann auch bei Bindungen oder so? Also das da fehlt mir so ein bisschen der Übergang, dass ich jetzt dann sage, okay, ich genieße, ich sage, ich bin okay. Und
es geht darum, dass dein ganzes System mal gute Gefühle lernen muss.
Hm. Okay.
Einfach mehr Lebensfreude. Und wenn du diesen schönen Satz, der mir eben noch eingefallen ist, ich gehöre dazu, immer mit denkst und fühlst, also versuchst auch wirklich ins Fühlen reinzubringen, dann werden viele Sachen passieren. Und du bist ja auch in Psychotherapie. Ich habe gesagt, wir können nicht in diesem ganzen Gespräch. Aber für mich ist das der am nächsten liegende Schritt und der effektivste Schritt, der mir für dich einfällt, das zu trainieren.
Mhm.
Lebensfreude, Genussfreude, ich darf hier sein, ich gehöre dazu.
Ja.
Ich bin sicher. Immer wieder ins Hier und Jetzt. Und du wirst sehen, das wird sehr, sehr viel verändern.
Okay, ja. Hoffe ich mal dann, ja. Dass das was bringt. Merk schon, dass da immer noch so ein bisschen Widerstand ist, das so wahr haben zu wollen, dass es so ist, aber.
Ja. Was bringt dir der Widerstand?
Nichts, der bringt mir gar nichts.
Enttäuschungsprophylaxe.
Ja, stimmt eigentlich.
Ja?
Angst davor, dass es dann, ja.
Enttäuschungsprophylaxe heißt, ich erwarte lieber gar nichts. Dann kann ich auch nicht enttäuscht sein. Also lieber enttäuscht leben, als enttäuscht werden oder so, ne? Also.
Ja, es ist so, ja.
Deswegen verlange ich so wenig. Oder bitte dich um so wenig. Es ist nicht viel in dem Moment. Jetzt zum Beispiel.
Hm.
Machen wir es mal. Jetzt. Bist du hier sicher?
Ja.
Sitzt du bequem?
Ja. Das sind bequeme Stühle auf jeden Fall.
Ist dir warm genug?
Ja, das auch.
Ist die Situation mit mir für dich okay?
Ich finde es sehr angenehm.
Sehr angenehm, okay. Ja. Darfst du das genießen in diesem Moment?
Ja.
Und du bist sicher?
Ja.
Und du gehörst dazu?
Ja. Ja.
Du gehörst doch dazu oder fühlst du dich von mir abgelehnt?
Nee, gar nicht.
Genau, mach dir das bewusst.
Ja.
Wie fühlt sich das an?
Gut.
So, und das war's. Ja. Das war's.
Ja. Gut und mehr, ruhig. Ja.
Genau, mehr ist es nicht. Das ist, was sich dir nahe liegt zu tun.
Mhm.
Mehr ist es nicht.
Okay.
In allen möglichen Situationen, ob du Auto fährst, ob du bei der Arbeit bist, ob du dich mit Kumpeln triffst, ob du ins Kino gehst, ob du durch die Stadt spazierst, ob du einen Hund streichelst, egal was. Bin ich sicher? Ja, ich bin sicher. Fühle ich mich wohl? Ja, wenn nicht, dann nimm was dagegen.
Mhm.
Oder nimm einfach die Momente, wo es auch so ist. Also mach es dir bewusst und dann sag, ich gehöre dazu. Und fühle es. Ja, fühlt sich gerade gut an.
Okay.
Kriegst du das hin?
Ja, ich denke schon. Ich werde mal also klein anfangen und dann halt das.
Das ist einfach ein Training im Hier und Jetzt, ja. Sich sicher zu fühlen, dazugehörig und das Leben genießen zu dürfen.
Eigentlich so, wenn ich so drüber nachdenke, so völlig absurd, dass man das nicht oder dass ich das nicht gemacht habe oder kaum gemacht habe.
Muss ja auch mal drauf kommen, ne?
Ja, es ist so.
Dafür bist du ja hier.
Ja. Ja, man läuft irgendwie so im Leben seinen Weg und macht, weiß nicht, ob nicht falsch machen, aber man macht es halt irgendwie immer, man hat immer so seine, ja, diese Programmierung eben und ja. Steuert nur danach.
Und genau, und das kannst du jetzt also deprogrammieren, das geht. Mhm. Und mit dieser einfachen Übung, das kannst du immer und überall machen.
Ja, das stimmt. Das kann ich auch gut in der Arbeit machen.
Ja, natürlich.
Ja.
Mach es einfach. Weil eins darf deine Enttäuschungsprophylaxe nicht erreichen, dass du nicht anfängst.
Ja, also das Problem habe ich aber tatsächlich auch schon öfters festgestellt. Es wird besser, ja. Weil ich das auch in der Therapie so ein bisschen ausgearbeitet habe, dass ich einfach mal Dinge auch anfange und nicht.
Und damit meine ich nur diese Übung, dass das, was wir heute besprochen haben, dass du das praktizierst.
Ja.
Was geht gerade in dir vor?
Ich denke so, also ich versuche gerade einfach nur hier zu sein eigentlich.
Ah, es funktioniert schon.
Ich versuche gar nicht so viel zu denken
gerade. Sehr gut. Cool. Schon, ja. Siehst du, schon umgesetzt.
Ich glaube, ich habe das schon auch ab und zu unbewusst gemacht, mal so jetzt zu sein, würde ich jetzt so sagen.
Dann mach es einfach bewusster.
Bewusster halt machen, ja, das ist der Punkt.
Und wie gesagt, nimm diese drei Sätze mit. Sag sie mal.
Ich gehöre dazu. Ich darf hier sein. Und was war das? Was haben wir
ich bin sicher.
Ich bin sicher, war.
Ich darf das Leben genießen.
Das Leben genießen.
Ja. Das waren jetzt vier, also.
Ich gehöre dazu. Ich darf hier sein. Ich darf das Leben genießen. Ich bin sicher.
Genau. Fühlen die sich gut an für dich?
Ja, also wenn ich die wirklich so in die Gefühlsebene übertragen kann.
Ja, das geht, indem du eben hier und jetzt bist und sagst, wie wir es eben auch hier geübt haben oder einfach mal gemacht haben. Ich habe dir jetzt diese drei Sätze oder vier Sätze nahegelegt, weil ich die rausgehört habe als fundamentale Glaubenssätze bei dir, also im Negativen, halt so Positive, ich darf leben, ich gehöre dazu und ich bin sicher.
Mhm.
Wenn dir noch andere Sätze einfallen oder sagen, die taugen, also oder mach es, ne? Ich habe dir die, aus meiner Sicht sind das, glaube ich, sehr wichtige Sätze für dich.
Ja. Definitiv. Also das haben wir auch so, das kommt auch schneller in den meisten Therapien zur Sprache. Also diese, generell diese die negativen Glaubenssätze rausarbeiten und dann halt positive zu formulieren. Habe ich auch schon gemacht, aber halt so dieses mehr im Bewusstsein, ich glaube, das ist.
Das ist wichtig, dass du es lebst, ja, erlebst.
Ja, genau.
Und
ja.
Dafür ist diese Übung gut, um es zu erleben.
Ja.
Und das eröffnet dann wieder neue Räume. Denn das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Antidepressivum, was ich dir gerade verschrieben habe.
Nee. Ich habe immer Sport gemacht.
Das ist auch sehr gut. Aber der Sport ist halt, stimmungsaufhellend und auch stärkend, aber das ist nochmal mehr Bewusstsein, sich die Erlaubnis zu geben und in Verbindung zu gehen, indem man einfach sagt, ich gehöre dazu.
Ja.
Ja.
Kann man ja dann auch kombinieren mit dem Sport.
Ja. Okay, wie fühlst du dich?
Jetzt im Moment relativ entspannt, gut.
Super, siehst du, es geht doch. Ja. Das heißt, du hast das Potenzial, dich gut zu fühlen.
Ja, das definitiv.
Es ist nicht so, dass die Depression in dir hockt und du hast kein, also das ist nicht so. Du hast Macht, mehr Macht als du denkst. Das siehst du jetzt. Jetzt geht es dir gut. Also hat die Depression nicht gewonnen. Im Moment hast du jetzt gewonnen. Mhm. So. Und das ist doch gut. Also mach dir das bewusst. Es ist möglich.
Ja.
Und wenn du das jetzt noch ein bisschen mehr trainierst, dann wird es immer, immer öfter so sein.
Ja, verstehe. Ja, es ist dann immer so in den depressiven Phasen, das ist, glaube ich, dann halt schwer. Das,
ja, aber bleib da.
Ja.
Dann kommen die ja auch weniger.
Ja.
Außerdem stimmt das auch nicht ganz, was du sagst. Du hast das Gespräch hier in einer anderen Stimmung angefangen.
Das stimmt, ja.
Da warst du in dieser depressiven Stimmung.
Das stimmt.
So, und jetzt, im Moment bist du es nicht mehr. Das heißt, du hast absolut die Möglichkeit, und das ist so wichtig, dass du das festhältst, und inhalierst, du bist diesem Gefühl nicht ausgeliefert. Und am Anfang des Gesprächs hast du gesagt, ich bin dem Gefühl ausgeliefert. Und anscheinend ja nicht, denn jetzt fühlst du dich gerade wesentlich besser.
Ja, das stimmt.
Also bist du nicht ausgeliefert. Und das ist ganz wichtig.
Ja. Ist es dann aber nicht auch wieder eine Art von Kontrollzwang, wenn ich dann versuche, diesem Gefühl das so umzuwandeln, also wenn ich das schlechte Gefühl quasi da habe und dann mich mit diesem Bewusstsein oder mit der Achtsamkeit quasi dagegen zu lenken, ist das dann nicht auch eine Art irgendwie?
Nein, das ist Handlungsfähigkeit.
Okay. Ja, blöde Frage, aber irgendwie.
Ja, aber das ist ein herrliches Beispiel, ja. Depressive Grübelzwänge, wie du zerdenkst.
Ja.
Was war das jetzt gerade für ein Bullshit-Gedanke? Entschuldige.
Nee, es ist so.
Ja, aber das ist wieder dieses, so, also bleib jetzt dabei. Und sobald du dich ertappst, dass du schon wieder so ein Denker-Bullshit, sofort wieder umschalten, hier und jetzt, na, ich bin sicher, ich darf leben, ich gehöre dazu und ich darf das Leben genießen, was auch immer, ja. Okay?
Okay, ja.
Lass uns jetzt so stehen, bevor wieder.
Passt.
Grübelschleife. Okay. Und er lacht. Hört ihr, er lacht. Das ist doch cool.
Ja.
Das ist absolut undepressiv, um nicht zu sagen. Lebensfreude. Super. Danke dir.
Ich hab zu danken.
Ja, das war ein schönes Gespräch mit Tim. Auch ein bisschen unkonventionell, würde ich mal sagen, auch von meiner Seite aus. Weil es einfach ein sehr großes Thema ist mit der Depression. Aber mein tiefes Gefühl, meine tiefe Intuition, von der ich mich einfach auch gerne leiten lasse, war einfach in diesem Fall, das Wichtigste ist, dass er ins Hier und Jetzt kommt und einfach wieder lernt, mehr Lebensfreude zu empfinden, was damit auch sehr stark einhergeht. Das nächste Mal ist Rosa bei mir und sie kommt mit einem Thema, mit dem sich, glaube ich, ziemlich viele identifizieren können, nämlich Prokrastination oder wie ich immer sage, Schieberitis. Und da gibt es viele kleine Tricks und Techniken, die kann man auch im Internet nachlesen. Aber die vermittle ich hier nicht, sondern wir gehen an die Wurzel des Übels und tauchen ein, was eigentlich dahinter steckt. Und ich helfe ihr dabei, den alten Film aufzulösen. Das war's dann für heute. Danke, dass ihr zugehört habt und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Rauer, redaktionelle Leitung Ann Groß.